Bamberg. Wir waren von 1997 bis 2004 hier in der Gemeinde, also früher noch 12. Februarstraße, dann die restlichen Jahre hier.
Genau, vielen Dank, Sabine. Genau, 2004 sind wir nach Graz gezogen, haben dort eine Berufung in einer Gemeinde angenommen, haben dort 15 Jahre mitgearbeitet und sind jetzt seit einem Jahr in Leibniz, aber weiterhin in Graz tätig. Und das war interessant, wir sind heute Morgen Richtung Norden gefahren, 35 Minuten, sonst fahren wir 35 Minuten Richtung Süden. Also sind so ungefähr in der Mitte zwischen Kapfenberg und Leibniz. Ja, wir haben drei Kinder, Daniel, Maike und Philipp, die hier in der Gemeinde einen Teil ihrer Kindheit und Jugend-Teenager-Zeit verbracht haben. Und heute bin ich auf Einladung, glaube ich, von Peter, weil hier zur Predigt. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich würde gerne mit euch heute einen Text anschauen. Das ist, glaube ich, auch für mich. Genau, wenn ihr mir die erste, genau. So. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Wahrscheinlich der wohl bekannteste Vers der Bibel, den viele Menschen, also Christen, glaube ich, fast alle, aber auch viele andere Menschen, zumindest schon mal gehört haben und der ihnen bekannt ist. Der Vers ist so bekannt und bedeutsam, dass sich sogar ein Wikipedia-Artikel mit diesem Vers beschäftigt. Fand ich spannend, ein Wikipedia-Artikel nur zu Johannes 3,16. Und dort steht unter anderem, dieser Vers gilt als die Zusammenfassung der gesamten christlichen Erlösungsbotschaft. Dieser Vers gilt als die Zusammenfassung der gesamten christlichen Erlösungsbotschaft. Das Stichwort Zusammenfassung löst meistens positive Gedanken aus. Zum Beispiel bei einer Predigt, die 50 Minuten dauert und der Prediger dann sagt so, ich fasse jetzt mal zusammen. Dann hat man so die Hoffnung, jetzt geht es wirklich mal ein Ende entgegen. Es kann aber auch sein, dass eine Zusammenfassung bedeutet, ich bringe ein kompliziertes Thema auf den Punkt. Ganz viele verschiedene Gedanken, Überlegungen, ich fasse dann mal zusammen und dann kommt am Ende vielleicht ein Satz raus, der das ganze Thema beleuchtet. Auch beim christlichen Glauben kommt es ja immer wieder vor, dass es unterschiedliche Positionen, Überzeugungen und Meinungen gibt, die dann aufeinandertreffen, manchmal sogar aufeinander prallen und man um Antworten ringt. Wie können wir das eigentlich lösen, dieses Verschiedene an Fragen, an Gedanken, an Meinungen, an Lebensstilen und Inhalten? Da kann es manchmal hilfreich sein, dass man sich Kernaussagen des Evangeliums anschaut. Und genau das werden wir heute machen. Wir werden dabei in ein Gespräch von zwei Menschen eintauchen und schauen, was haben die beiden miteinander diskutiert, was hat sie beschäftigt, wie sind sie diesen Fragen nachgegangen. Was die Sache nicht so einfach macht, ist die Tatsache, dass es sich bei den beiden Personen um zwei der führenden Denker der damaligen Zeit handelt. Der eine war Pharisäer, also ein Theologe, ein hochgebildeter Mann. Er war Mitglied des Hohen Rates. Nikodemus sein Name. Der andere ist Jesus, der Sohn Gottes, und theologisch natürlich mehr als qualifiziert. Wir werden uns ein bisschen in die Unterhaltung der beiden hineindenken müssen. Das ist nicht immer ganz leicht. Aber uns fragen, was sind eigentlich ihre Anliegen? Was sind ihre Fragen und Gedanken gewesen? Was sagt uns Gottes Wort heute mit diesem Gespräch? Darum geht es ja letztendlich. Es macht keinen Sinn, sich einen Text anzuschauen und sagen, okay, das war damals vor 2000 Jahren. Wir sind heute in 2021. Also wir müssen uns fragen, was sagt uns Gottes Wort heute in unsere Zeit hinein? Um Nikodemus besser verstehen zu können, müssen wir uns anschauen, was Johannes von Ereignissen mit den führenden Männern des jüdischen Volkes berichtet. Ein erstes Auftreten bei Johannes im Evangelium erleben wir bei Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer tritt auf und sein Reden, sein Verhalten und vor allem, dass die Menschen in Scharen zu ihm strömten, hat die Führer der Juden verunsichert. Da ist so ein Mann, der in der Wüste ist, so ein bisschen schräger Typ, und alle Menschen strömen zu ihm hin, hören auf seine Reden, folgen ihm nach, sind begeistert von ihm. Aber sie waren doch eigentlich die Menschen, die für das Leben nach Gottes Maßstäben verantwortlich waren. Und plötzlich ist da eine Art Konkurrenz, die viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und ihre Autorität untergräbt. Dem muss man natürlich nachgehen und so schicken die führenden Männer des jüdischen Volkes eine Abordnung von Priestern und Leviten zu Johannes. Nikodemus ist einer von denen, die so ein bisschen mit am Überlegen sind. Was passiert da eigentlich? Das untergräbt unsere Autorität. Da ist jemand, der plötzlich neben uns steht und die Menschen in Scharen anzieht. Das nächste Mal begegnen die führenden Männer Jesus persönlich. Jesus hat im Tempel für gehörige Aufregung gesorgt. Er hatte nämlich alle Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben. Und das konnte man nicht einfach so stehen lassen. Tempel war ja quasi ihr Refugium, das war ihr Bereich. Und das Verhalten Jesu und vor allem seine Reden machten sie ihnen zu schaffen. Sie waren ernsthaft darum bemüht, das Volk vor fremden Einflüssen zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie nach Gottes Maßstäben leben. Da kommt plötzlich so ein Mann wie Jesus und schmeißt alles über den Haufen, wirft alles auf den Kopf. Sie werden in Frage gestellt durch das Auftreten, durch das Reden Jesu, durch das Auftreten und das Reden Johannes des Täufers. Sie sehen, dass Jesus zahlreiche Anhänger und Nachfolger hat und das wurmt sie. Das macht in ihnen kein gutes Gefühl. Endlich beschließt einer aus ihrem Kreis, in Ruhe und direkt mit Jesus zu reden. Nicht in der Gruppe, sondern wirklich zu sagen, ich nehme mir Zeit und rede mit Jesus in aller Ruhe und werde mit ihm sprechen. Wenn ihr mitlesen möchtet, ich weiß nicht, ob man das auf der Folie, gut, kann man nicht so gut sehen. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 3, ab Vers 1, zuerst die ersten beiden Verse. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagt er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Die Person Jesu beschäftigt Nikodemus. Es hinterfragt ihn seine Überzeugungen, ihn als gebildeten Theologen. Er merkt, da ist etwas, was mich unruhig macht, was mich hinterfragt, und so sucht er Jesus auf. Ein erster ganz wichtiger Gedanke, sich und seine Überzeugung hinterfragen zu lassen, ist ein ganz wichtiger Punkt in der Nachfolge Jesu. Das sollten wir immer im Blick haben, etwas, was unser ganzes Leben uns begleiten sollte. Wachsen, nachfolgen heißt, ich lasse mich immer hinterfragen. Bleib nicht bei Positionen stehen, die ich einmal eingenommen habe, sondern lass mich hinterfragen durch Menschen und vor allem durch das Wort Gottes. Nikodemus ist so ein Mann. Der gibt sich nicht zufrieden, er geht zu Jesus und sagt, sag mal, wie ist das? Ich möchte gern wissen, wie es sich mit dir verhält. Ich komme damit nicht ganz klar. Nikodemus spricht Jesus an und es ist ganz interessant, dass er die Anrede Rabbi wählt. Jesus war ja eigentlich durch keine Rabbinenschule gegangen, im Grunde ein ungebildeter Mann, Sohn eines Zimmermanns. Und Nikodemus hebt ihn mit dieser Anrede auf seine Stufe. Sie reden auf Augenhöhe miteinander. Finde ich ganz spannend. Nikodemus begegnet Jesus mit Respekt, mit Wertschätzung. Das ist ein super Einstieg für ein Gespräch. Ich stelle mich nicht über den anderen von oben herab, sag mal, was hast du zu sagen, sondern nein, du, ich möchte mit dir auf einer Ebene reden. Du Rabbi, ich bin Rabbi, lass uns mal miteinander diskutieren. Ich verstehe manches nicht. Was ein bisschen ironisch bei dieser Begebenheit ist, eigentlich war es ja genau andersrum. Jesus hat sich als Sohn Gottes erniedrigt, kam auf diese Erde, um mit solchen Menschen wie mit Nikodemus reden zu können. Und Nikodemus hat den Eindruck, ich muss mich halt auf Jesu Stufe herabbegeben, damit ich mit ihm reden kann. Aber das konnte Nikodemus zu dem Zeitpunkt nicht ahnen. Und dann knüpft Nikodemus an ein Ereignis an mit Jesus im Tempel. Dort haben die Führer des Volkes, nachdem Jesus die Leute vertrieben hatte, gefragt, sag mal, mit welchem Recht machst du das? Mit welchem Recht treibst du die Leute aus dem Tempel raus? Kannst du das durch ein Wunder beweisen? Dann wäre das okay. Wenn jemand ein Wunder tut, dann ist er von Gott und dann hättest du das Recht, so zu handeln. Das hätte ein Wunder bestätigt. Noch ein weiteres könnte in dieser Frage von Nikodemus stecken. Er formuliert nämlich, es sei denn, Gott ist mit ihm. Wenn jemand mit Gott unterwegs ist, dann kann er so handeln. Ohne Gott ist das nicht möglich. Dieses Gott mit ihm erinnert an das hebräische Immanuel. Gott ist mit uns, das Jesus ja verkörpert. Er ist ja in Wirklichkeit der, Gott ist mit uns. Das steckt ja in seinem Namen drin. Und ich habe den Eindruck, dass Nikodemus als Schriftkenner, als Mann, der wirklich sich in der Bibel auskannte, so eine Ahnung hatte, vielleicht ist das der Mann, der vor mir steht, dieser Messias, den das Alte Testament, den die Schriftpropheten angekündigt haben, der Mann, der uns Gottes Reich nahe bringt. Und ich glaube, wenn man hinter die Person Nikodemus schaut, bei allen theologischen Spitzfindigkeiten und theoretischen Fragen kann man bei Nikodemus so eine Sehnsucht nach einer Begegnung mit Gott erkennen. Da ist mehr als nur, ich möchte hier ein theologisches Gespräch führen, ich möchte Argumente austauschen, diskutieren. Eigentlich möchte ich Gott begegnen. Und wenn ihr mal an Begegnungen mit Menschen denkt, die sich irgendwie bemühen im Bereich der Religionen, letztendlich zielt es doch immer darauf ab, Gott nahe zu kommen, vor Gott gut dazustehen, in eine Beziehung mit Gott zu kommen und es mal einfach zu sagen, letztendlich in den Himmel zu kommen. Und Sehnsucht nach Gott ist ein sehr guter Ausgangspunkt für Fragen, für Gespräche. In Prediger 3, Vers 11 schreibt Salomo, Gott hat den Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. In jedem Menschen, in jedem Geschöpf Gottes steckt diese Sehnsucht nach mehr, nach Ewigkeit drin. Zweite Überlegung, eine zweite Herausforderung für uns als Gemeinden. Wie erzeugen wir in den Menschen diese Sehnsucht nach Gott? Wie können wir diese Sehnsucht wecken, die Gott hineingelegt hat? Und eine herausfordernde Frage, lässt unser Miteinander, unser Leben als Gemeinde, aber auch mein persönliches Leben als Einzelner am Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer wir unterwegs sind, in anderen diese Sehnsucht nach Gott entstehen? Spüren sie in uns, in unserem Reden, in unserem Verhalten etwas, was sie nicht haben, wo sie sagen, Mensch, da ist irgendwas mit der Person, das reizt mich, da ist eine Sehnsucht in mir, wird groß, die Sehnsucht nach Gott. Und ich glaube, Nikodemus hatte so eine Sehnsucht. Er wusste, da ist ein Mann, der hat was, was ich nicht habe. Und deswegen geht er zu Jesus, fragt, sag mal, wie verhält sich das? Erklär mir das mal. Nach dieser Frage von Nikodemus entwickelt sich ein Gespräch, in dessen Verlauf Nikodemus immer schweigsamer wird und am Ende Jesus nur noch im Monolog hält. Ich glaube, Nikodemus steht vor ihm oder sitzt vor ihm, die haben sich wahrscheinlich irgendwo hingesetzt, vielleicht einen Wein getrunken oder so. Nikodemus hört nur noch zu und Jesus redet. Die Unterredung der beiden ist ziemlich komplex, da werden gewaltige Gedankengänge gewälzt, es sind schließlich zwei Theologen, zwei kluge Köpfe. Und es kommt so ein bisschen auch die Art des jüdischen Lehrgesprächs zum Vorschein, wo man sich mit Fragen und Gegenfragen immer wieder so die Bälle zuwirft und miteinander diskutiert. Ich würde euch gerne mit hineinnehmen, ich habe den Text mal in drei Abschnitte unterteilt. In dem ersten Teil, Verse 3 bis 8, redet Jesus über das Wirken des Heiligen Geistes. Dann stellt Nikodemus eine Rückfrage und Jesus beleuchtet in den Versen 11 bis 15 das Wirken des Menschensohnes. Also er beleuchtet seine Rolle des Sohnes Gottes. Und zum Schluss in den Versen 16 bis 21 geht Jesus auf Gott, den Vater, ein. Also drei Teile, Heiliger Geist, Jesus, der Sohn Gottes und Gott, der Vater. Die Verse 3 bis 8, das Wirken des Geistes. Also Nikodemus fragt Jesus und dann antwortet Jesus. Jesus entgegnete, ich sage dir, Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann der Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Leib seiner Mutter zurückkehren, wenn er auf die Welt kommt. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Die Antwort von Jesus in Vers 3 könnte ein bisschen überraschen. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, Jesus ignoriert Nikodemus. Er geht gar nicht auf seine Frage, auf sein Anliegen ein. Wie kommt Jesus plötzlich auf das Reich Gottes zu sprechen? Nikodemus hatte was völlig anderes gefragt. Zum einen war es so, dass man in so einem Gespräch zwischen klugen Köpfen der Juden immer durch Gegenfragen und vermeintliche Themenwechsel Dinge bearbeitet hat. Das ist der eine Punkt. Die andere Erklärung finden wir direkt vor unserem Text in Vers 25. Dort schreibt Johannes, Jesus wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand braucht ihm etwas darüber zu sagen. Jesus hat in das Herz von Nikodemus hineingeschaut und er wusste, denen geht es gar nicht so sehr um theologische Fragestellungen, um Theorie. Es ging Nikodemus nicht um ein Fachgespräch unter Experten, sondern um seine Sehnsucht nach mehr. Die Frage, wie kann ich Anteil an dem Reich Gottes bekommen, wie ist meine Beziehung zu Gott? Und das wusste Jesus, von daher geht er so auf Nikodemus ein. Wenn ihr mal das Johannesevangelium lest, das sind ja sehr, sehr viele Gespräche von Jesus mit Menschen wiedergegeben, das ist ein Kennzeichen in diesem Evangelium, fällt auf, Jesus hatte immer sein Gegenüber im Blick und antwortet auch entsprechend und fragt entsprechend. Es ging ihm nie um theoretische Fragestellungen, nicht darum, wer am Ende die besseren Argumente, wer hat Recht. Jesus wollte Menschen und nicht Diskussionen gewinnen. Ich hatte als Jugendlicher mal ein Gespräch mit Zeugen Jehovas. Ihr kennt die Vertreter, die manchmal an der Tür klingeln und dann in ein Gespräch einen verwickeln. Sie brachten damals ihre üblichen Argumente vor. Wir sind dann irgendwie bei dem Thema Weihnachten hängen geblieben, warum man Weihnachten nicht feiern darf und wie falsch das ist und so. Und wir haben hitzig und lang diskutiert. Ich habe nachher gedacht, so ein Blödsinn. Das hatte mit keinem von uns was zu tun. Richtig und gut gewesen wäre die Frage, was macht Weihnachten, egal ob mit und ohne Christbaum, ob mit Kerzen oder nicht, was macht Weihnachten, also das Kommen Jesu in dieser Welt, für mich persönlich einen Unterschied? Ist durch Jesus meine Beziehung zu Gott in Ordnung gekommen? Das wäre die Frage gewesen, nicht ob man Weihnachten feiert oder nicht. Jesus hätte sich bei so einem Gespräch nie auf dieses Nebengleis eingelassen. Der hätte gefragt, sag mal, was macht Weihnachten, was macht Jesus mit dir und deinem Leben, mit deiner Beziehung zu Gott? Jesus ging es immer um das persönliche Heil seines Gegenübers. Und so antwortet Jesus in Vers 3, wenn du Gottes Reich sehen, also Gottes Reich erfahren, erleben willst, Beziehung zu Gott haben willst, musst du von Neuem geboren werden. Radikaler Ansatz. Das macht Jesus deutlich, indem er diesen Satz, diese Antwort einleitet mit Amen, Amen. Das macht immer deutlich, hier geht es um was ganz Wesentliches. Jetzt ist Nikodemus sicherlich ein bisschen verwirrt. Er stellt eine Frage und dann sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Was macht man jetzt damit? Aber Nikodemus ist nicht dumm und seine Frage ist nicht naiv, sondern eher provozierend gemeint. Er fragt nach, sag mal, wie kann das gehen? Ich kann doch nicht ein zweites Mal in den Leib meiner Mutter reingehen, dann 9 Monate drin sein und auf die Welt kommen. Das funktioniert nicht. Das weiß er als Mensch. Jesus antwortet und wiederholt letztendlich seine Antwort von Vers 3, aber ergänzt zwei Begriffe. Ich sage dir eins, sagt Jesus, und dann kommt dieses Amen, Amen. Das macht also deutlich, ist was ganz Wichtiges. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das ist die Antwort von Jesus. Was macht Nikodemus jetzt damit? Er kriegt wieder keine wirkliche Antwort auf seine Frage, sondern eine neue Aussage. Womit verbindet Nikodemus diese beiden Begriffe? Was gut ist, dass Jesus keine Rätsel stellt, Nikodemus verwirren will, sondern Jesus an Dinge anknüpft, die Nikodemus als ausgewiesener Schriftkenner bekannt waren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den greife ich jetzt schon mal voraus. Wenn wir im Gespräch mit Menschen sind, wir müssen versuchen, Anknüpfungspunkte zu finden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen mit Menschen über Dinge reden, die für sie völlig unbekannt sind. Wir bringen dann Begriffe rein, die sagen, ja, habe ich nichts mit zu tun. Jesus macht das ganz anders. Der bringt Dinge, Begriffe ins Spiel, die Nikodemus kannte, die ihm vertraut waren. Wasser und Geist, Nikodemus weiß sofort, okay, Hesekiel Kapitel 36, da tauchen diese beiden Begriffe auf, er hat eine Verbindung. In Hesekiel Kapitel 36 steht, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten, sagt Gott dort durch den Propheten. Und dann weiter, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Für Neugeburt sind zwei Dinge nötig, Reinigung und der Geist, den Gott gibt. Und weil diese Neugeburt damals und heute noch genauso stattfindet, hat Jesus seinen Satz mit diesem Amen, Amen eingeleitet, weil das was ganz Bedeutsames ist. Hier geht es um ein grundlegendes Prinzip. Ohne Reinigung, ohne Umkehr, und das meint ja Buße, Buße ist ja Umkehr. Ich wende mich von meinem Weg von Gott weg, hin zu Gott. Und ohne den Geist Gottes ist es nicht möglich, Gott zu Gott zu kommen, ist es nicht möglich, Christ zu werden. Jetzt ist für Nikodemus ganz interessant und zugleich herausfordernd. Er ahnt nämlich, dass diese Neugeburt nicht in seiner Hand liegt. Das kann er nicht machen. Genauso wenig, wie ich zu meiner Geburt etwas beitragen konnte, das haben meine Eltern erledigt, also hauptsächlich meine Mutter. Ich konnte nach der Geburt konnte ich vielleicht schreien und mich bewegen, aber bis zu dem Zeitpunkt war die Geburtssache meiner Eltern. Da habe ich nichts, aber auch wirklich gar nichts zu beitragen können. Gott gibt seinen Geist, damit geschieht Neugeburt und damit wird ein Mensch zu einem Kind Gottes. Aber Gott gibt seinen Geist. Man kann alle möglichen Dinge aufzählen, was einen Christen von einem Nichtchristen unterscheidet. Da gibt es sinnvolle und auch weniger sinnvolle Aussagen. Die einzig wirklich unanfechtbare Aussage ist die, dass ein Christ den Geist Gottes hat. Wenn ein Mensch den Geist Gottes hat, ist er Christ. Hat er ihn nicht, ist er kein Christ. Das ist die einzige wirklich unanfechtbare Aussage, die einen Christen von einem Nichtchristen unterscheidet. Alles andere, was dann an Resultaten daraus folgt, ist immer zu hinterfragen und man kann es prüfen und testen. Gott gibt einem Menschen, der zu ihm umkehrt, seinen Geist als Zeichen, du gehörst zu mir, du bist mein. Das beschreibt Paulus in seinem Brief an die Christen in Ephesus mal als Versiegelung oder in seinem Brief an die Christen in Rom formuliert er, alle, die sich von seinem Geist leiten lassen, die sind seine Söhne und Töchter. Das mit dem Geist ist so ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Damit haben wir auch immer unsere Schwierigkeiten. Da gibt es viel Diskussion, manchmal auch Streit drüber. Und deswegen verwendet Jesus ein Bild. Ich kann ja nicht erkennen, hat jemand den Geist. Ich habe ja keinen Stempel auf der Stirn, da ist der Geist drin oder so eine Kette umhängen. Woran kann man erkennen, da hat jemand den Geist? Deswegen dieses Bild, dieses Wortspiel. Wenn ihr mitschauen wollt, in Vers 8. Das Wort Wind und Geist wird im Griechischen und Hebräischen mit dem gleichen Begriff wiedergegeben. Jetzt sagt Jesus, man kann den Wind nicht sehen, aber man kann sein Rauschen hören in den Bäumen. Oder wenn er Dinge bewegt, irgendwelche Müllsäcke durch die Gegend schleudert, man kann den Wind an seinen Auswirkungen sehen, hören, wahrnehmen, man kann ihn aber nicht sehen. Genauso wenig kann man den Geist sehen, aber man kann die Auswirkungen des Geistes sehen. Ein Mensch, in dem Gottes Geist lebt, verändert sich. Garantiert. Mal mehr, mal weniger. Manchmal geht es in großen Schritten, mal dauert es ein bisschen. Aber das Wirken des Geistes geht nicht ohne Veränderung vor sich. Das geht gar nicht anders. Das ist unmöglich. Das ist immerhin nicht irgendwas, sondern es ist der Geist Gottes. Der Geist des lebendigen Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erden. Der wohnt in einem Menschen, der diese Neugeburt erlebt hat, von der Jesus hier spricht. Und das bewirkt Veränderung. Galater 5, Vers 22. Die Frucht, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Auswirkungen des Geistes im Leben eines Menschen. Klingelt das irgendwas bei euch? Löst das irgendwas aus, wenn ihr diese Begriffe hört? Treue, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung? Dürfte ruhig laut sagen, wenn euch was einfällt. Nicht so einfach. Letztendlich beschreibt Galater 5, Vers 22 die Person Jesu. Das ist das, was Jesus auszeichnet. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Treue, Selbstbeherrschung. Das ist Jesus in Reinform. Und wenn wir das mal weiterdenken, heißt das, der Geist Gottes in mir macht mich Jesus ähnlicher. Nicht von jetzt auf gleich. Also das ist, ich bin jetzt seit ziemlich langen Jahren Christ und Jesus unterwegs. Ich glaube etwas über 40 Jahre. Und da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Aber der Geist Gottes in uns bewirkt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Zug um Zug, Schritt für Schritt. Und das kann man erkennen. Manchmal sehen wir das in anderen Menschen und sagen, Mensch, du hast dich verändert. Das ist ganz toll. Ich entdecke an dir Wesenszüge von Jesus, das ermutigt mich. Wir selber sagen, na, bei mir kann man das nicht so erkennen, deswegen brauchen wir diesen Zuspruch auch von anderen. Und dazu möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch das gegenseitig zusagt. Du, ich habe gemerkt, im letzten Jahr hast du eine Veränderung erlebt. Du hast mehr Wesenszüge von Jesus und das bleibt nicht aus. Also der Geist Gottes in uns verändert uns, ob wir das wollen, Anführungszeichen, oder nicht. Da kann man sich gar nicht gegen wehren. Wenn der Geist in mir wirkt, macht er uns Jesus ähnlicher. Das zum Geist. Das Gespräch geht weiter, beziehungsweise dieser Dialog. Das Wirken des Sohnes, 9 bis 15. Wie kann das geschehen, fragt Nikodemus berechtigterweise auf diese ganze Sache mit der Neugeburt und mit dem Geist. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. In dieser nächsten Frage von Nikodemus ist nichts mehr von Gesprächstaktiken zu spüren. Er fragt ganz schlicht und einfach, wie kann das gehen? Der Mann ist irgendwie schon mittlerweile ziemlich irritiert. Er weiß, hier ist ganz viel im Gang, aber ich blick's einfach nicht. Das klingt so ungewohnt, so unglaublich, dass er es nicht wirklich versteht. Das war übrigens die letzte Wortmeldung von Nikodemus. Jetzt beginnt wirklich ein Dialog und Jesus redet von nun an zu Nikodemus. Jesus ist betroffen darüber, dass der Lehrer Israels, und das war nicht irgendein Pharisäer, das war einer der höchsten, der klügsten Köpfe, von diesen grundlegenden Dingen keine Ahnung hatte. Aber was ist genau der Vorwurf, den Jesus Nikodemus macht? Er sagt ihm nicht, ich wundere mich, dass du das nicht weißt, dass du irgendwie keine Ahnung hast, dass du bestimmte Dinge nicht verstehst. Das ist gar nicht das Problem. Das ist auch, glaube ich, heute nicht das Problem, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden. Wenn sie dann vielleicht sagen, ich verstehe nicht, wie Gott das ganze Leid zulassen kann. Oder warum musste Jesus am Kreuz sterben? Hätte es da nicht einen einfachen Weg gegeben, ohne so viel Blut und Brutalität? Wie ist das mit den anderen Religionen? Die glauben doch auch und das soll einfach nicht gelten. Ich glaube nicht, dass Menschen an Verständnisschwierigkeiten scheitern. Wir scheitern vielmehr daran, dass wir nicht bereit sind, Gottes Wort anzunehmen, zu akzeptieren, was Jesus, was Gott über unser Leben sagt. Wenn wir ihn annehmen, müssen wir nämlich auch sein Urteil über unser Leben akzeptieren. Und das hält Jesus Nikodemus vor. Ihr aber nehmt es nicht an. So sagt Jesus zu Nikodemus in Vers 11. Jesus hatte die Autorität, von himmlischen Dingen zu erzählen. Er war im Himmel, er war beim Vater, er ist herabgekommen auf die Erde. Und Nikodemus merkt, hier ist wirklich eine Person, die Autorität hat. Jesus spricht hier vom Menschensohn und Nikodemus wusste, das hat göttliche Bedeutung. Das ist nicht irgendjemand, der vor mir steht, irgendein Rabbi, der vielleicht besonders klug ist. Nein, hier ist Jesus, der Sohn Gottes, der vor mir steht. Und dann beendet Jesus diesen Abschnitt über den Menschensohn, über sich als Person, mit einem Abschnitt, den Nikodemus ebenfalls kannte. Und wieder dieser Gedanke, er knüpft an Vertrautes an. Er bringt Nikodemus keine ganz neuen Dinge, sondern immer wieder Anknüpfungspunkte. Die Geschichte des Volkes Israel in der Wüste. Gott hatte sie aus dem Elend der Sklaverei in Ägypten befreit. Sie versorgt ihnen ein Land vor Augen gestellt, da werdet ihr hinkommen, da wird es euch richtig gut gehen. Und da gibt es in dem langen Zeitraum der Wüstenwanderung eine Menge Unzufriedenheit. Murren, Raunzen, zu wenig Essen, zu wenig Trinken, es ist heiß, es ist weit, wir haben keine Lust mehr. Und das Volk sagt, wären wir doch in Ägypten geblieben, da ging es uns richtig gut. Unzufriedenheit pur. Gott reagiert. Er sendet Giftschlangen, die die Menschen beißen. Und die Ersten sterben und das Volk kommt zur Besinnung und macht das einzig Richtige. Sie bekennen ihre Schuld und Gott greift ein. Er entwirft einen Rettungsplan und gibt Mose die Anweisung, eine Schlange aus Bronze anzufertigen, die auf einem Stab zu befestigen, im Lager aufzustellen und jeder, der auf diese Schlange schaut, wird geheilt und bleibt am Leben. Dieses Bild verwendet Jesus, um Nikodemus das deutlich zu machen. So wie damals, wie Gott auch heute eingreift und die Menschen vor dem sicheren, vor dem selbstverschuldeten Tod, der ewigen Trennung von Gott retten. Jetzt ist es aber keine Skulptur aus Bronze, sondern Jesus selber, der am Kreuz hängt und die auf ihn schauen, die an ihn glauben, haben ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, Nikodemus hat eine Ahnung gehabt, aber so ganz verstehen konnte er das nicht. Jesu Tod stand noch bevor. Aber er hatte so ein bisschen so ein Gefühl, hier passiert etwas. Hier komme ich einer Sache auf die Spur, die mir hilft. Wovon Nikodemus eine Ahnung hatte, das war von Gott. Den kannte er wirklich. Der war ein exzellenter Kenner von Gott. Und deswegen greift Jesus im letzten Abschnitt auf Gott den Vater zurück und er stellt Gott nochmal den Nikodemus vor. Die Verse 16 bis 21. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Das Wirken des Vaters, der letzte Abschnitt. Er beginnt mit diesem ganz bekannten Vers, den ich am Anfang schon erwähnt habe, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Wer das auf Nikodemus gewirkt? Dass Gott sein Volk liebt, das wusste er, das war klar, das war Bestandteil des Alten Testamentes, Gott liebt sein Volk. Aber wie unglaublich Gott die Menschen liebt, dass er seinen einzigen Sohn, Gottes Sohn, ans Kreuz nageln lässt, um den Menschen Rettung zu geben, das war, glaube ich, auch für ihn eine ganz neue Dimension. Aber diese Aussage ist und bleibt das Zentrum unseres Glaubens. Gott gibt seinen Sohn, lässt ihn am Kreuz sterben, vollzieht an ihm das Gericht, das wir verdient hätten, und bekommen dadurch Leben. Und nicht nur vorübergehend, sondern ewiges Leben. Und ewig ist ziemlich sehr lange, nämlich immer. Das beginnt schon hier und geht dann in den Himmel, in die Ewigkeit über. Und dann knüpft Jesus nochmal an diese Begebenheit in der Wüste an und sagt, Gott bietet Rettung aus dem Gericht an, glaube daran und du wirst nicht sterben. Nikodemus war ein Mann, dem es ein Riesenanliegen war, dass er so lebte, wie es Gott gefiel. Das war überhaupt ein Hauptanliegen der Pharisäer. So zu leben, dass Gott sagt, Leute, das ist gut, das macht ihr richtig. Aber den ganzen Bemühungen waren sie an dem Punkt angekommen, dass es fast nur noch auf ihr eigenes Tun ankam. Dieses Gesetz, diese Vorschriften einhalten, möglichst alles richtig machen, das einhalten, das nicht tun, das lassen, so agieren, so leben. Dann ist Gott zufrieden und dann freut sich Gott. Das hat die Pharisäer und auch Nikodemus in eine ziemliche Enge geführt. Und Jesus stellt diesen Gedanken in dem Gespräch mit Nikodemus auf den Kopf. Er sagt, Gott selber sorgt für die Rettung. Er bewirkt eine Neugeburt, ein neues Leben. Er sorgt dafür, dass seine Kinder den Geist bekommen und damit in die Lage versetzt werden, nach Gottes Willen zu leben. Und Gott schenkt uns mit dem Geist etwas, das wir nicht einfach in der Hand haben. Im Grunde ist der Geist etwas Unberechenbares. Den kann ich nicht einkasteln und sagen, der Geist macht das jetzt so und morgen macht er das so. Nein, es ist Gottes Geist und Gottes Geist agiert so, wie er will. Das war für Nikodemus neu. Plötzlich zu merken, ich habe das nicht mehr in der Hand. Ich muss es in Gottes Hand geben und vor allem in Gottes Hand lassen. Eine ganze Menge Gedanken, schwere Kost. Was hat Nikodemus damit angefangen? Der Mann wird noch zweimal im Neuen Testament erwähnt. In Kapitel 7 berichtet Johannes von einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den führenden Männern des Volkes über Jesus. Die streiten sich und Nikodemus ergreift das Wort und Partei für Jesus und macht sich damit nicht unbedingt einen Freund oder seinen Kollegen. Er tritt für Jesus ein. Und man merkt so ein bisschen, er hat schon was verstanden. Da ist irgendwie jemand, den ich verteidigen möchte, weil der hat das so nicht verdient. Und nach Jesu Tod ist Nikodemus einer von zwei Männern, die sich um den Leichnam Jesu kümmern, ihn einbalsamieren und in ein Grab legen. Nikodemus ist von einem Suchenden zu einem geworden, der gefunden hat, nämlich die Antwort auf die Frage, wie komme ich in das Reich Gottes? Wie kann ich in Gemeinschaft mit Gott kommen? Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Für unsere Begegnung mit Menschen, mit noch Nicht-Christen, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, im Bekanntenkreis, wo auch immer, wir können aus dem Gespräch lernen. Aber in der umgedrehten Reihenfolge. Wir sollten in Gesprächen mit Menschen mit Gott beginnen. Die Sehnsucht nach dem liebenden Gott, dem liebenden Vater in ihnen wecken. Und versuchen, Anknüpfungspunkte zu finden. Was kennen sie vielleicht von Gott? Was ist ihnen vertraut? Vielleicht aus dem Kindergottesdienst, aus dem Kindergarten, wo auch immer. Und da Anknüpfungspunkte schaffen und sagen, Mensch, Gott ist jemand, der dich liebt, der die Welt geschaffen hat, der Beziehung zu dir haben möchte. Und dann Jesus ins Spiel bringen, den Sohn, auf ihn als den einzigen Weg zu diesem liebenden Vater hinweisen. Und dann auf den Heiligen Geist aufmerksam machen, den Gott jedem gibt, der sich auf ihn einlässt, der uns dann begabt, der uns verändert und fähig macht, nach Gottes Maßstäben zu leben. Weil das kann ich alleine nicht. Das ist mir aus der Hand genommen, das muss ich in Gottes Hand lassen. Sehnsucht in den Menschen nach Gott wecken, sie auf Jesus aufmerksam machen, der uns den Weg zum Vater ermöglicht und den Heiligen Geist ins Spiel bringen, der uns fähig macht, mit Gott zu leben. Amen. Ich habe ein Lied mitgebracht, was ich euch nicht vorsingen werde, sondern vorspielen lasse. Das geht um die Begebenheit mit Nikodemus von Johannes Nietzsche aus dem Musical Begegnungen. Einfach nochmal zum Nachhören und vielleicht ein bisschen nach.